Wenn jemand in der Demokratie groß wird, ist das für ihn so selbstverständlich, dass er das gar nicht schätzen kann. Und er weiß nicht, wie bedrückend das ist, in einer Diktatur zu leben.
Willkommen zu unserem Podcast Umbruch 89-94, in dem die Transformationszeit im Mittelpunkt steht. Gemeinsam mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Partnern beleuchten wir zentrale Themen aus der Phase von 1989 bis 1994. Dabei interessiert uns besonders, welche Möglichkeiten einzelne Menschen oder Gruppen hatten, Einfluss auf die Umbrüche der Zeit zu nehmen oder diese sogar aktiv mitzugestalten. In dieser Folge schauen wir gewissermaßen durch ein Loch im ungarischen Grenzzaun. Denn wir möchten auch diejenigen in den Blick nehmen, die die DDR verlassen haben und ihre Transformationserfahrungen über die Grenze mitgebracht und dort weitergelebt haben. Wir sprechen über Flucht- und Ausreisegeschichten ehemaliger DDR-Bürgerinnen und Bürger, über das Weggehen und das Ankommen, über einen doppelten Umbruch und über einen Ort, der zum Knotenpunkt dieser Erfahrungen wurde. Auch in dieser Folge kommen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort. Einen von ihnen habt ihr bereits zu Beginn gehört, nämlich Hermann Frankfurt. Außerdem hört ihr in dieser Folge Ausschnitte unserer Podiumsveranstaltungen im Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen. Ich bin Alexander Maser und um das Thema dieser Folge besser einzuordnen, reisen wir gedanklich zurück in die Zeit kurz vor dem Mauersturz und werfen zugleich einen Blick über Deutschland hinaus auf die Entwicklungen in Osteuropa. Es ist der Sommer 1989. Der Ostblock zeigt erste Risse von Polen bis nach Jugoslawien. Besonders deutlich zeigen sich diese Veränderungen in Ungarn, das immer wieder ins Zentrum des Geschehens rückt. Laszlo Nagy, heute Sekretär der Stiftung Paneuropäisches Picknick 89, berichtet von dem besonderen Weg Ungarns, der schon weit früher beginnt.
Ein Grund war, ich glaube, die Revolution 56. Und das hat schon alles geändert. Die Russen haben dann Ungarns anders behandelt. Also wir hatten viel mehr kleinere Freiheiten gekriegt, weil die Angst hatten, dass wenn in Ungarn Lebensstandard runtergeht oder irgendwas nicht stimmt, dann die Leute wieder eine Revolution machen. Und damit hat es angefangen, dass man später, nicht sofort, in 60er Jahren, 70er Jahren schon vielleicht ein bisschen freier reden konnte, 80er Jahren sowieso.
In den späten 1980er Jahren werden die politischen Veränderungen in Osteuropa immer sichtbarer. Der ungarische Ministerpräsident und Reformpolitiker Miklós Németh setzt sich in dieser Zeit intensiv für den Abbau der Grenzanlagen, das heißt der Zäune zwischen Österreich und Ungarn, ein.
Und er hat eine Idee gehabt, ich teste den Gorbatschow. Und er hat am 19. April verordnet, dass die Grenze soll abgebaut werden an der österreichisch-tschechoslowakische-ungarischen Grenze. Und da war überhaupt keine Reaktion von Moskau. Und dann hat er verordnet, machen wir das 2. Mai, aber vor Kameras. Ja, die haben die ganze westliche Presse eingeladen. Und das war am 3. Mai. Das war, die ganze Weltpresse war bummvoll mit der Information. Und zum Glück, der Gorbatschow hat nichts gemacht. Und in dieser Situation ist dann im Juni, das war 20. Juni, ist die Idee von der Paneuropäischen Picknick geboren. Und zwar deshalb, weil wir in Ungarn gesehen haben, dass 340 Kilometer Loch ist entstanden an der Eisernen Vorhang, weil die österreichisch-ungarische Grenze ist 340 Kilometer lang. Und wenn dieser Eisene Vorhang abgebaut war, das ist dann grüne Grenze geworden. Und natürlich, da waren Grenzschützer und alles. Aber sie können doch 340 Kilometer nicht schützen. Und das war das Anfang der Ende.
Das Ungarische Demokratische Forum, eine oppositionelle Reform- und Bürgerbewegung, erkennt das Potenzial für eine öffentlichkeitswirksame Aktion an der zunehmend durchlässigen Grenze. Doch auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs bleibt diese Durchlässigkeit nicht unbemerkt. Im Frühsommer 1989 reist Otto von Habsburg, zu diesem Zeitpunkt Abgeordneter im Europäischen Parlament und Präsident der Internationalen Paneuropa-Union, nach Ungarn. Begleitet wird er von seiner Tochter, der Juristin und Politikerin Walburga Habsburg-Douglas. Sie erinnert sich an diese Reise.
Nach einem Vortrag in Ostungarn auf einer Universität ist er gesessen am Abend, danach noch mit den Veranstaltern zusammen, wo natürlich auch sehr viele politische Vertreter der ungarischen Opposition dabei waren. Und dann hat man sich überlegt, ob man nicht irgendetwas machen könnte, was den Leuten klar zeigt, Ungarn ist ein Teil von Europa, was ja meinem Vater und mir völlig klar war. Aber eben den Leuten sozusagen es zu zeigen. Und dann war eben die Idee, man macht irgendetwas um das Wochenende des Staatsfeiertags rum, weil da hat man gewusst, das sind 3 Tage sozusagen frei. Und dann war die Idee, man könnte ja machen ein Treffen an der Grenze, wo eben gegrillt wird und Vorträge gehalten und Musik und Treffen. Und dann sollte man schneiden im eisernen Vorhang. Und dann sollten die Österreicher und die Ungarn austauschen, die Stücke, die sie rausgeschnitten haben. Und damit sozusagen zeigen, Ungarn gehört zu Europa und will mit Europa sein.
Otto von Habsburg und der ungarische Staatsminister Imre Bozgay erklären sich bereit, die Schirmherrschaft für diese Aktion, die federführend von der ungarischen Opposition organisiert wird, zu übernehmen. Was in der Rückschau wie ein friedliches Picknick an der Grenze erscheint, mit Würstchen und sommerlicher Leichtigkeit, ist damals eine enorme organisatorische Herausforderung mit geopolitischer Sprengkraft.
Aber da war die Maria Philipp, eine Frau, sie hat gesagt, das müssen wir machen. Der letzte Tag, das ist 19. August, dann sollen wir ein Picknick machen. Und sie hat angefangen, das zu organisieren. Das war nicht so einfach, weil da war keine Infrastruktur. Wir hatten irrsinnige Schwierigkeiten gehabt, wenn wir eine Demonstration organisiert haben, um die Genehmigungen zu holen. Aber bei der Picknick, es war anders. Das war schon suspekt für uns. Egal, wo wir gegangen sind, zu welchem Amt, die standen fast mit dem Stempel bei der Tür. Sofort alles genehmigt, egal was wir wollten.
Binnen weniger Wochen müssen die Veranstaltenden zahlreiche Hürden überwinden. Genehmigungen einholen, Infrastruktur organisieren, Veranstaltungstechnik bereitstellen. Besonders die Kommunikation ist eine Herausforderung, nicht nur innerhalb der breit gestreuten Opposition, sondern auch mit den ungarischen und österreichischen Behörden. Und damit das geplante Ereignis überhaupt Wirkung entfalten kann, muss auch die Öffentlichkeit davon erfahren.
Wir haben auch unser Flugblatt gebracht, weil wir hatten 1500 deutsche und 1500 ungarische Flugblätter nur gehabt. Wir mussten alle selbst finanzieren. Wir hatten nur so wenig Geld. Mehr konnten wir nicht produzieren. Und all diese Flugblätter haben wir an Autos gesteckt. St. Margareten, in Eisenstadt und Mörbisch und in die Dörfer da. Wir wollten die Leute anlocken, dass die kommen sollen.
Die Sorge der Veranstaltenden ist groß. Was, wenn das paneuropäische Picknick zur Blamage wird und niemand kommt? Diese Angst erweist sich jedoch als unbegründet. Denn am 19. August strömen viele Menschen zur Grenzregion Sopron. Schnell wird klar, die Veranstaltung zieht Aufmerksamkeit auf sich. Allerdings von einem Publikum, mit dem die Organisierenden so nicht gerechnet haben.
Als wir da hinkamen, habe ich mir gedacht, das sind die ganzen Ungarn um mich herum, die jetzt alle eine Tagesreise machen wollen nach St. Margrethen, um vielleicht was zu essen oder was einzukaufen. Und dann habe ich gedacht, es werden also nur Ungarn. Und dann habe ich mich so rumgehört und habe gedacht, komisch, die reden alle Deutsch. Dann war mir plötzlich klar, das waren nicht nur Ungarn, die mit mir rausgegangen sind, sondern es waren Deutsche, die gehofft haben, das wird dann die Möglichkeit sein, eventuell auf die andere Seite zu kommen.
Wir wussten nicht, warum die DDR-Leute gekommen sind. Also die konnten kein Ungarisch. Alles war nur in Ungarisch in die Presse. Ja, aber die haben unsere Zettel gekriegt. Und dieses Flugblatt hat mein Freund Janusz Rumpf, der war ein Professor an der Uni, gemacht, aber eine Landkarte. Da konnte man sehen, wo man hinkommen kann. Programm. 15 Uhr Grenzöffnung. Schirmherr Otto von Habsburg, Imre Bozgay. In Deutsch alles. Wir haben die angelockt, aber das wussten wir nicht. So sind die gekommen.
Das Treffen, das eigentlich ein vergleichsweise zaghaftes politisches Zeichen setzen und betonen soll, dass Ungarn zu Europa gehört, wird nun für zahlreiche DDR-Bürgerinnen und Bürger die Chance zur Flucht. Viele nutzen die Gunst der Stunde und durchbrechen die Grenze. Walburga Habsburg-Douglas erinnert sich an den Moment, in dem der eiserne Vorhang erstmals kurzzeitig durchlässig wird.
Und dann habe ich gesehen, dass sehr viele Leute es geschafft haben, in die Freiheit zu kommen.
Wir sind 3:45 etwa angekommen und wir wussten nicht, dass inzwischen Hunderte von Leuten dieses Tor durchgebrochen haben und die sind dann, die Soldaten haben nicht geschossen zum Glück, die hätten übrigens schießen müssen. Ja, da war ein Krawalle und ich bin angekommen, ohne zu wissen, was da los war. Und ich habe gesehen, da sind so viele Leute, ich musste so 80 Meter, 100 Meter vor diesem Tor stoppen.
Da bin ich gestanden an der Grenze und habe gesehen, wie einfach Leute über die Grenze laufen mit Koffern. Und habe gedacht, okay, die lassen ihre Autos einfach hier stehen. Das heißt, es ist ihnen wichtiger, über die Grenze zu kommen, als ihre Autos mitzunehmen. Und dann bin ich gestanden an der Grenze und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, jetzt sehe ich, das ist ganz komisch, jetzt sehe ich, wie Geschichte passiert. Und das ist, sagen wir mal, ein Gedanke, den man ja nicht so wahnsinnig oft hat.
Bereits vor Ort erkennt Walburga Habsburg-Douglas, dass das, was sich dort an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich abspielt, historische Bedeutung haben könnte. In der Rückschau betonen viele Beteiligte am paneuropäischen Picknick, dass sie diese Dynamik der Ereignisse so nicht haben kommen sehen. Doch schnell wird ihnen klar, dass sie möglicherweise die Konsequenzen dafür tragen müssen.
Es gab ein Gesetz, das bei Fluchthilfe, und das hätte man auch, diese Picknick, das ist politische Sache, wenn die das so entschieden hätten, hätten wir eventuell als Fluchthelfer gegolten, von 2 bis 5 Jahre Knast hat man dafür gekriegt. Aber das war auch interessant, weil wir schon gesprochen haben, Unterschied DDR-Ungarn. In Ungarn galten noch die alten Gesetze, aber die haben die nicht verwendet. Also wir haben eigentlich keine Repressalien gekriegt, überhaupt nicht. Obwohl es nicht klar war. Die hätten übrigens uns Probleme machen können. Aber ehrlich gesagt muss ich Sie sagen, in einem Satz, wir wussten nicht, was wir tun. Wir wussten nur, dass wir das machen müssen. Wir müssen zeigen, dass da 340 Kilometer Loch gibt und das ist das Anfang der Ende. Die sollen endlich mal kapieren und wir wollten auch in unserer Proklamation war drin, dass wir wollen, dass die Berliner Mauer weg sein soll. Das war unser Ziel. Aber wenn jemand mir gesagt hätte, dass innerhalb von 3 Monaten der Berliner Mauer weg ist, hätte ich gedacht, das ist nicht dicht. Wir haben nur gehofft. Aber wir wussten nicht, dass das wirklich, weil jetzt sind nach 60 Jahren ist man klug und die Politiker und die Politologen und die Historiker sagen, dass Europa war damals, also Osteuropa, wie ein Luftballon mit Überdruck und das hat nur einen Stich gebraucht und wir haben diesen Stich eingebracht.
Das paneuropäische Picknick wird am 19. August 1989 zum Schauplatz der bis dahin größten Fluchtbewegung aus der DDR gen Westen. Über 600 Menschen passieren an diesem Tag die Grenze. In den darauffolgenden Tagen wird die Grenze in Ungarn wieder verschärft bewacht. Am 21. August wird in unmittelbarer Nähe der Weimarer Architekt Kurt Werner Schulz bei einem Fluchtversuch erschossen. Er gilt als letzter Toter des Kalten Krieges. Die Ereignisse in Ungarn sind ein vielschichtiger Meilenstein in einer ganzen Reihe.
Das war ein Dominoeffekt. Und der Starter war unser Picknick. Das war der erste Domino. Die zweite Domino war 11. September, wenn die Regierung die Grenze geöffnet hat. Dann 30. September, wenn der Genscher aus der Prager Botschaft die Flüchtlinge rausgeholt hat. Dann 9. November, 17. 18. November war die sanfte Revolution in Prag und Ende Dezember die rumänische Revolution. Das war ein Prozess. Und das war ein Dominoeffekt. Aber wir haben das gestartet, ohne dass wir das wussten.
Walburga Habsburg-Douglas erlebt die erwähnten Ereignisse in Prag 1989 mit.
Ich war in Prag, als begonnen haben, alle Glocken zu läuten. Und da hat man dann schon gesagt, jetzt ändert sich was in Europa. Und da muss ich einfach sagen, da hat man es wirklich dann genau auch gemerkt, es ist eben nicht nur in Deutschland. Der eiserne Vorhang fällt überall und die Regime ändern sich.
Die Menschen, die DDR verlassen, ob über Ungarn oder die Tschechoslowakei, werden in der Bundesrepublik in Erstaufnahmestellen registriert. Einer dieser Orte ist Gießen, für viele die erste Station im Westen. Hier kommen schon lange vor 1989 und auch danach zahlreiche Menschen an. Das Notaufnahmelager, kurz NAL, wird bereits kurz nach der Entstehung der beiden deutschen Staaten Ende der 1940er Jahre gegründet. Von Beginn an ist das NAL ein zentraler Ort für Menschen, die die DDR verlassen wollen oder verlassen müssen. Matthias Leschhorn hat seit Beginn der 1980er Jahre einige dieser Menschen bei ihrer ersten Station im Westen begleitet, als evangelischer Pfarrer zu dessen Gemeindebezirk das Notaufnahmelager in Gießen gehörte. Er hat uns sowohl im Interview als auch auf dem Podium von seinen Eindrücken berichtet.
Bei den Flüchtlingen aus der Prager Botschaft, die hier nach Gießen gekommen sind und die dann vom Bahnhof aus hier rübergelaufen sind, das war wieder Auszug aus Ägypten. Und das hat einen Schauer über den Rücken und gleichzeitig auch auf der einen Seite eine Freude. Die Menschen sind uns um den Hals gefallen, klar, aber auf der anderen Seite auch, Mensch, was habt ihr alles hinter euch und wie wird eure Zukunft werden?
In Gießen kommen aber nicht nur Geflüchtete an, die vor einer ungewissen Zukunft stehen. Nur für die wenigsten ist die Flucht eine echte Option, um die DDR zu verlassen. Wie viele andere DDR-Bürgerinnen und Bürger versucht es Hermann Frankfurt, der mit seiner Familie in Halle an der Saale lebt, Ende der 1980er Jahre mit einem Ausreiseantrag. Doch der Gedanke, die DDR zu verlassen, kommt ihm und seiner Frau schon weit früher.
Also über Flucht haben wir Anfang der 70er Jahre nachgedacht. Aber ich muss ehrlich sein, wir hatten einfach zu viel Angst, dass das schief geht. Das kann mit dem Tod enden, das kann mit Gefängnis enden. Also da waren wir zu ängstlich. Und dann waren die Kinder da, dann schied das sowieso aus.
Als aktive Christen haben die Frankfurts und insbesondere die Kinder immer wieder mit Repressalien zu kämpfen. Anfang der 80er Jahre spitzt sich ihre Lage zu.
Mein Bruder ist 1983 aus der DDR geflohen mit Familie, da wir zu der Zeit, wo die Flucht stattfand, gerade in seinem Haus in Schwerin am See Urlaub gemacht haben, sind wir also ins Visier der Stadtsicherheit geraten, wurden 4 Stunden lang verhört und die Situation für uns wurde dann immer unerfreulicher.
1986 beantragt Hermann Frankfurt eine Besuchsreise in den Westen anlässlich eines Geburtstags. Der Antrag wird abgelehnt. Als er dagegen Widerspruch einlegt, müssen er und seine Frau bei der Meldestelle erscheinen.
Da saß eine Dame von der Stadtsicherheit mit dabei und die fragte also die ganze Zeit nur, ob mein Bruder denn zu dieser Geburtstagsfeier, wo ich hinfahren wollte, ob der auch da ist. Das wussten wir nicht. Und zu unserer Überraschung habe ich dann also doch die Erlaubnis gekriegt, dahin zu fahren. Und wenige Tage nach meiner Rückkehr stand der Offizier vom Staatssicherheitsdienst, der für meinen Betrieb zuständig war, vor der Wohnungstür. Der hat mir dann angeboten, ich könnte jedes Jahr mal in den Westen reisen, wenn ich denn rauskriege, wie mein Bruder abgehauen ist. Und dieser Versuch, mich anzuwerben und auch die fehlenden Perspektiven für unsere Töchter, waren dann also die letzten Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Dann haben wir dann 87 im Sommer den Ausreiseantrag gestellt, der dann 1989 genehmigt wurde.
Ob spektakuläre Flucht, genehmigter Ausreiseantrag oder später auch die Ausreise über erste Grenzöffnungen. Die Lebensgeschichten und Erfahrungen der ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürger sind sehr unterschiedlich. Vereint sind sie aber im Wunsch nach einem besseren Leben im Westen, nach einem Leben mit weniger Grenzen und mehr Raum für die Verwirklichung ihrer Wünsche.
Dass es Menschen gibt, die ihre Heimat verlassen und dann mit dem, was sie am Leib haben, hier zu uns kommen. Und das war natürlich die Schwierigkeit, damit auch das aufzunehmen in unser Gedankengut. Nochmal, dass Menschen wirklich solche Angst hatten vor dem eigenen Staat, dass sie jetzt sehen mussten, dass sie da raus wollten. Und dass sie sehen mussten, wie gehe ich mit meinem eigenen Leben jetzt um.
Konnte ich so gut verstehen, dass die wirklich die Nase voll hatten. Erst einmal von der Umwelt, dann nachher von der Gängelung und dann letztendlich auch davon, dass sie die Meinungsfreiheit eben nicht hatten und auch nicht das machen konnten, was sie wollten. Und ich denke mal, also wenn du Christ warst, hast du da gelust.
Wie viele andere Menschen knüpfen auch Hermann Frankfurt und seine Familie große Hoffnungen an die Ausreise aus der DDR.
Die größte Hoffnung war eben, dass unsere Töchter ihren Fähigkeiten entsprechend ihre Ausbildung bekommen. Für uns selber haben wir gehofft, dass wir relativ schnell Fuß fassen können. Das hat ja auch geklappt. Ich hatte nach 6 Wochen schon Arbeit. Bei meiner Frau hat es deutlich länger gedauert. Und dann eben auch die Hoffnung, dass man sich frei bewegen kann, dass man empfangene Besuche auch erwidern kann, ohne dass da eine Grenze dazwischen ist, die unüberwindbar ist. Also alle diese Hoffnungen wussten wir, dass das also real ist, dass die erfüllbar sind.
Bei aller Hoffnung ist die Ausreise auch mit Ängsten und Verlust verbunden.
Ich wusste, dass man viele Freunde jetzt lange Zeit nicht wieder sieht. Von meiner Mutter hatte ich mich so verabschiedet, dass ich sie also in meinem Leben nicht mehr sehe, weil die war schon über 80. Insofern also Verlustgefühl, das waren die ersten Gefühle, als wir ankamen. Aber natürlich auch das Bewusstsein, wir sind möglicherweise schlimmeren Dingen jetzt entkommen. Denn wir haben nie damit gerechnet, dass die Mauer fällt. Und da waren wir also außer Gefahr. Das war ein gutes Gefühl, aber vermischt eben mit dem Verlustgefühl. Dass das Verlustgefühl sich in einem Vierteljahr in Wohlgefallen aufgelöst hat, haben wir da noch nicht geahnt, waren wir aber sehr froh drüber.
Auch Familie Frankfurt führt ihr Weg zunächst in das Notaufnahmelager in Gießen. Die Ankunft im Westen ist bei aller Emotionalität vor allem ein bürokratischer und organisatorischer Akt, wie uns Matthias Leschhorn berichtet.
Der oder diejenige hat sich vorne an der Pforte gemeldet und wurde registriert. Also für die heutigen Menschen, die ein bisschen jünger sind, muss man sagen, eine Registrierung damals war Karteikarte, genau. Also war schlicht und einfach alles geschrieben. Also es gab keinen Computer und es musste alles auf Karteikarte festgehalten werden. Und dann gab es einen sogenannten Laufzettel, wo die Leute dann verschiedene Stationen hier durchlaufen sind, unter anderem eine Kleiderkammer. Dann war es dann auch wiederum so, dass sie noch zum Arzt, also eine erste Probe in Augenscheinnahme war, verschiedene Sachen, die dann gemacht werden mussten. Und dann kam letztlich das Bundesamt und das Bundesamt hat die Menschen dann registriert und dann wurden sie zugewiesen einzelnen Bundesländern, die konnten sich das aussuchen, mhm, normalerweise. Und da hab ich heute schon ganz interessante, spannende Geschichten gehört, also nach welchen Kriterien man das ausgesucht hat. Wo ist die Arbeitslosigkeit am größten? Wo ist weniger groß? Wo habe ich Verwandte? Wo kann ich mich unter Umständen wohlfühlen? Und das war so ganz interessant. Und eine Sache, die mir so im gedächtnishaft geblieben ist. Wir hatten oben im ersten Stock hier in diesem Haus vor der Ausgabestelle des Geldes, des Begrüßungsgeldes, hatten wir eine Karte hängen. Das war eine Deutschlandkarte. Und Gießen konnte man gar nicht mehr lesen, weil nämlich so viele Zeigefinger, so viele Daumen auf diesem ganzen Gießen, also Gießen und Vogelsberg und so weiter und fort. Also bis in den Frankfurter Raum konnte man gar nichts mehr lesen, weil so viele Leute ihren Finger da drauf gelegt hatten.
Rund 900.000 Menschen kommen im Laufe der Jahrzehnte bis zum Ende der DDR im Notaufnahmelager Gießen an. Hier werden sie zunächst erst versorgt, registriert und auf die Bundesländer verteilt. Allein 1989 führt der Weg von etwa 120.000 Flüchtlingen und Ausgereisten in die mittelhessische Stadt. Auch wenn die Zahlen teilweise schwanken, spricht man heute von zeitweise bis zu 3000 Menschen, die täglich in Gießen ankommen. Pfarrer Matthias Leschhorn berichtet von den Auswirkungen der großen Fluchtwellen auf den Alltag im Notaufnahmelager.
Das war eine ganz spannende Sache. Das hat sich angekündigt damals, als wir die ersten Fernsehbilder sahen. Da haben wir hier mit der Leitung zusammengesessen und haben gesagt, also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir hier deutlich mehr Leute bekommen. Dann haben wir gesagt, wir gucken mal, was das schlimmste Szenario werden könnte. Und dann vom schlimmsten Szenario sind wir ausgegangen, 300 Leute kommen. Ja, und dann wäre gut gewesen. Aber wir konnten uns das nicht so vorstellen, dann wie es denn Ende 89 dann auf einmal anstieg. Die Leute dann auch mit den Trabants hier in Gießen auf einmal ankamen, die über Ungarn dann auch geflüchtet sind, über die offene Grenze dann. Und ja, Gießen hat sich verwandelt.
Da kamen wir dann schon an die Grenze dessen, was hier das Lager aufnehmen konnte. Und wir haben uns da bereit erklärt zu helfen. Und ich muss einfach sagen, es war eine tolle Sache mit den Hauptamtlichen, die hier im Lager gearbeitet haben, zusammenzuarbeiten. Das war wie eine große Familie. Und das war das andere Wichtige. Unsere Arbeit wäre nie möglich gewesen, wenn es nicht so viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben hätte, die uns dabei unterstützt haben, das zu tun, was wir gemacht haben.
Mit und nach dem Sturz der Mauer geraten das Notaufnahmelager und auch die Stadt Gießen an ihre Grenzen.
Auch ein Transformationsprozess war das dann für die Stadt selber, dass man dann feststellte, ja, es ist jetzt so, dass auch der Osten ein Stück weit Einzug hält mit dem Geruch. Das war auch, also auch hier oben in diesem Stadtviertel war das so, dass die Zweitakter hier oben ihren Geruch schon verbreitet haben. Ja, das gehörte einfach dann da dazu.
Das Ankommen an einem fremden Ort unter fremden Menschen ist für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung. Die Neuankommenden tragen Hoffnungen, Sorgen und oftmals traumatische Erfahrungen mit im Gepäck.
Es war eine spannende Sache. Über die Fluchtgeschichten, das war die eine Seite, aber auf der anderen Seite auch mit Menschen sich zu unterhalten, die aus der Abschiebehaft dann kamen und so weiter und so fort. Also es hatte jeder sein Päckchen zu tragen und jeder hatte seine eigene Vergangenheit mit sich gebracht, wenn ein Mensch also alles hinter sich abbricht und dann neu anfängt und in eine ganz neue Umgebung kommt und sich ganz neu zurechtfinden muss, das mitzukriegen, das war ein wirklicher Transformationsprozess, der wirklich stattgefunden hat bei den Menschen damals und der nicht einfach war.
Selbst wenn man dieselbe Sprache spricht, bleibt es eine große Herausforderung, in einer neuen Umgebung anzukommen und Anschluss zu finden. Familie Frankfurt sucht bereits kurz nach ihrer Ankunft nach Orten, an denen sie Kontakte knüpfen und ihr neues Leben aktiv gestalten kann.
Praktisch schon in der ersten oder zweiten Woche sind wir zum Kirchenchor gegangen, weil wir dachten, da lernt man Leute kennen, da kann man Kontakte knüpfen. Und so war es auch. Es gab ein paar Leute im Chor, die sich sehr um uns gekümmert haben. Eine Dame muss ich da besonders hervorheben, die ist erst kürzlich mit 101 Jahren gestorben. Die hat sich sehr um uns gekümmert. Zum Schluss haben wir uns dann um sie gekümmert. Ja, da sind sehr gute Bekanntschaften und Freundschaften entstanden. 96 bin ich dann in den Kirchenvorstand gewählt worden. Also im Wesentlichen sind wir über die Kirchengemeinde in dem Ort angekommen.
Gerade für Frauen bedeutet der Neuanfang im Westen eine besondere Herausforderung. Denn die Lebensbedingungen und die gesellschaftliche Rolle von Frauen in der Bundesrepublik unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von den Erfahrungen, die viele von ihnen aus der DDR mitbringen.
Die Menschen hatten damals viel verloren durch die ehemalige DDR. Und das war hauptsächlich bei den Frauen zu spüren. Die Frauen haben wirklich fast ihre Selbstständigkeit verloren. Aber sie haben die Möglichkeit gehabt, von morgens um 7 bis mittags um 17 Uhr schlicht und einfach ihre Kinder dann abzugeben und dann arbeiten zu dürfen. Und das war eine schmerzliche Erfahrung, dass man jetzt die Familie unter einen Hut bringen muss. Also die Kinder haben ihre Bedürfnisse und Kindergartenplätze gab es ja bei uns den Anspruch damals noch nicht, dass jeder einen Kindergartenplatz hatte. Und das war ganz spannend, das mitzukriegen. Und für die Leute war es schmerzlich. Also das muss ich sagen, das war eine Sache, wo ich gesagt habe, also das ist damals bei der Wiedervereinigung wirklich gründlich schiefgegangen, dass man gemeint hat, also wir als Bundesrepublikaner wüssten alles besser.
Den Sturz der Mauer am 9. November 1989 erleben zahlreiche ehemalige DDR-Bürgerinnen und Bürger aus dem Westen mit und beobachten aus der Ferne die Ereignisse mit gemischten Gefühlen.
Also wir haben manchmal mit Tränen in den Augen vorm Fernseher gesessen und haben das gesehen und haben gesagt, und wir sind nicht dabei. Wir haben dann natürlich viel mit unseren Freunden, die in Halle geblieben sind, telefoniert, um auf dem Laufenden zu sein. Aber wir waren eben nicht mehr dabei. Also das war schon ein eigenartiges Gefühl.
Mit dem Sturz der Mauer und der Wiedervereinigung stellt sich für diejenigen, die mittlerweile im Westen leben, die Frage nach einer möglichen Rückkehr in die alte Heimat. Auch Familie Frankfurt steht vor der Frage: Verbleib im Westen oder Rückkehr in den Osten?
Natürlich haben wir darüber nachgedacht. Uns wurde aber schon 2-3 Wochen nach unserer Ausreise gesagt, dass unsere Wohnung schon wieder einen neuen Mieter gefunden hat. Das heißt, wenn wir zurückgegangen wären, hätten wir in irgendein Auffanglager oder sonst was gehen müssen. Das kam also gar nicht in Frage. Ein Jahr später hätten unsere Töchter nicht mitgemacht. Die hatten sich dann schon so eingelebt, dass die nicht mehr weg wollten. Die Frage stand dann nochmal im Raum, als ich in Ruhestand gegangen bin. Aber da haben wir es auch wieder verworfen, weil wir dann deutlich weiter weg von unseren Kindern und Enkelkindern gewesen wären. Außerdem, wie gesagt, mittlerweile fühlen wir uns wirklich zu Hause.
Die Entscheidung, dauerhaft im Westen zu bleiben, bringt große Herausforderungen mit sich. Zunächst geht es darum, den Alltag zu bewältigen. An eine Selbstverwirklichung ist in den ersten Jahren nicht zu denken.
Also das war eben noch eine ziemliche Zwangssituation. Ich musste eben erstmal Geld verdienen. Da war noch nicht viel mit Selbstverwirklichung. Das wurde dann besser, als wir dann eine Wohnung in Wismar, also Wettenberg, gefunden haben. Dann konnte man sich auch um andere Dinge kümmern. Und was meiner Frau und mir sehr wichtig war, war das Engagement in der Kirchengemeinde.
In Erinnerung geblieben ist uns auf der einen Seite eine sehr große Hilfsbereitschaft, aber auch die Erwartung, dass man selber aktiv wird. Also das haben wir gespürt, das war eigentlich immer die Grundvoraussetzung. Wenn du dich in unsere Gemeinschaft einbringst, dann kannst du auch mit unserer Hilfe rechnen.
Die Erfahrungen und Lebenswege der Menschen aus der ehemaligen DDR, die im Westen eine neue Heimat gefunden haben, sind sehr unterschiedlich. Hermann Frankfurt blickt für uns noch einmal auf seinen persönlichen Weg zurück.
Die Jahre, die ich in der DDR gelebt habe, möchte ich nicht aus meiner Biografie streichen. Ich bin jung gewesen. Ich bin verliebt gewesen, ich bin glücklich gewesen, auch in der DDR, bei allen Schwierigkeiten, die wir hatten. Aber man hat ja nicht den ganzen Tag da gesessen und ins Kopfkissen geheult, weil es einem so schlecht geht in der DDR, sondern wir haben ja auch unser Leben gelebt und versucht, das Beste draus zu machen.
Bessere Schlussworte könnte man für so ein vielschichtiges Thema wohl kaum finden. Wenn ihr aber noch mehr darüber erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website umbruch89.de vorbei. Und natürlich seid ihr auch auf unserem YouTube-Kanal gut aufgehoben. Dort findet ihr nämlich das Podium in voller Länge und auch die einzelnen Interviews mit unseren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Alle Infos packen wir euch wie immer in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, uns eure eigenen Transformationsgeschichten oder Themenvorschläge für kommende Folgen mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an fragen@umbruch89.de. Umbruch 89/94 ist ein Podcast-Feature der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Danke für diese Unterstützung. Und ein Dank natürlich auch an alle Menschen, die mit uns ins Gespräch gekommen sind. Auf dem Podium, bei unseren Erzählcafés und in unseren Interviews. Und ferner ein besonderer Dank an den Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen. Das Projekt Umbruch, Transformationsgesellschaft Ost 1989 bis 1994, wird geleitet von Christian Faludi. Für Schnitt und Sounddesign unseres Podcast-Features war Friedhelm Mund zuständig. Die Produktion lag in den Händen von Musealis. Die Redaktion für diese Folge lag bei Marc Patuschka, Andreas Feddersen, Lena Marie Forkel, Leona Ludwig, Margarete Puhl, Sarah Traub und bei mir, Alexander Maser. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Umbruch 89/94.